Boris Fuhrmann ist Professor für Politikwissenschaft am Bard College in Berlin und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Fuhrmann.
Guten Morgen.
Herr Fuhrmann, das Spitzentreffen von demokratischen Politikern mit Donald Trump gestern im Weißen Haus hat ja nichts gebracht. Ist das die endgültige Absage an eine Konsenspolitik oder nur der erste Schlagabtausch, weil eben der Präsident auf die neue Mehrheit im Haus gar nicht verzichten kann?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein erstes Zeichen für eine Kehrtwende in der Politik in den USA, die auch politisch so eingerichtet und gewollt ist. Denn wie Sie schon sagten, es gibt die Checks and Balances. Das heißt, es ist nicht nur eine Gewaltenteilung, sondern auch eine Gewaltenverschränkung. Man ist aufeinander angewiesen und die ganzen Spannungen, die sowohl innerhalb der Parteien als auch zwischen den Parteien existieren, entladen sich jetzt über die nächsten 2 Jahre.
Ich fand das früher immer so faszinierend an dem amerikanischen politischen System. Auf der einen Seite hat man eben heftige politische Debatten, Polarisierung in Medien und Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite eben im Kongress dieses komplizierte Streben nach Ausgleich, Gleichgewicht und Konsens. Durch diesen extremen Widerstand der Republikaner im Grunde gegen Obama hat sich das ein bisschen geändert, auch durch die Spaltung erst der Republikaner in die Tea Party, also eine extremere Seite. Wenn sich jetzt sozusagen das Ganze zementiert, was heißt das für die Zukunft der Demokratie in Amerika?
Ja, Sie haben völlig recht. Also das ist aber nicht ein Phänomen, das erst mit Obama angefangen hat. Es stimmt, das Ganze hat sich zugespitzt unter Obama mit der Tea Party auf der Seite der Republikaner. Auch mit Occupy Wall Street könnte man sagen, auf der linken Seite hat sich da eine gewisse Flanke gebildet. Aber seit den 1990er Jahren spricht man eigentlich schon von einem Kulturkrieg zwischen Konservativen und Progressiven. Und häufig wird das Ganze zusammengefasst unter dem Schlagwort Polarisierung. Das ist normalerweise kein Problem. Polarisierung an sich kann auch ein Ausdruck von Pluralismus, also von funktionierender Demokratie sein. Wenn man aber ein Gewaltenteilungssystem hat, in dem man eben auch aufeinander angewiesen ist, dann kommt es zum Gridlock, zur Blockadepolitik und dann kann das auch als politisches Instrument verwendet werden und das sehen wir gerade. Trump instrumentalisiert diesen Government Shutdown auch, um politischen Druck auf seine Gegner ausüben zu können.
Wegen dieser politischen Instrumentalisierung, da sagen ja manche jetzt, das Regieren für Trump und seine Art zu regieren eben über die Medien und weniger über Institutionen wird nun einfach einfacher, weil er eben infolge der Wahlen im Grunde die Republikaner sich hinter sich schließen konnte, einem einheitlichen Lager vorsteht und dadurch einfacher im Grunde seine Art Politik zu machen, präsentieren und durchsetzen kann.
Naja, also wir werden bei ihm wahrscheinlich keinen strategischen Wandel sehen in den nächsten Wochen. Nur er wird natürlich jetzt auf andere Demokraten treffen, die regieren im Kongress das Unterhaus. Das heißt, sie können weiter Druck auf ihn ausüben. Die Russland-Affäre wird sich zuspitzen. Man erwartet, dass Müller Ergebnisse liefern wird im ersten Quartal des neuen Jahres. Die Ausschüsse innerhalb des Hauses selbst, also des House of Congress, House of Representatives werden auch zusätzliche Bemühungen anstreben. Man wird versuchen, seine Steuererklärungen endlich auftreiben zu können und versucht auch ansonsten seine wirtschaftlichen Verbundenheit, wollen wir es mal so ausdrücken, mit anderen politischen Akteuren und ökonomischen Akteuren aufzuweisen. Also man hat mehrere Mittel jetzt in der Hand, um Trump unter Druck zu setzen und dem könnten irgendwann die Fälle davon schwimmen. Ich glaube nicht, dass es sehr schnell zu einem Impeachment-Verfahren kommen kann. Dazu fehlen die Mehrheiten im Senat, vor allem für die Demokraten. Aber der Druck wird höher und die Präsidentschaftswahl 2020 rückt näher.
Lassen Sie uns dabei noch mal kurz bleiben, was die Demokraten jetzt wirklich Neues machen können, weil sie die Mehrheit eben im Repräsentantenhaus haben. Sie haben ein paar Punkte angesprochen. Was ist denn aus Ihrer Sicht sozusagen der Punkt, der dem Präsidenten am meisten wehtun könnte?
Na, ich denke, die Frage nach den Wirtschaftsinteressen der Trump-Organisation und den Interessenskonflikten, die dabei entstanden sein könnten, gerade im Zusammenhang mit der Russland-Affäre, das wird ein neuralgischer Punkt sein, den man da von Seiten der Demokraten stark massiert. Aber man muss aufpassen. Also man möchte sich als demokratische Partei nicht so aufstellen, als würde man jetzt auf Rache aus sein. Im Gegenteil, man möchte sich als Partei darstellen, die regieren kann. Und da hat man verschiedene Probleme. Denn zum einen hat man die alte Garde, den Status quo, der auch so ein bisschen noch das Clinton-Erbe repräsentiert und auf der anderen Seite eine Kohorte vor allem von vielen jungen, diversen Frauen, die sehr progressiv sind am linken Flügel der Partei und die den Kongress kräftig aufmischen wollen. Und da muss man einen schmalen Grat wandern.
auf diesem schmalen Grat. Zeichnet sich da schon ab, welche Personen sich da profilieren könnten auf Seiten der Demokraten und dann vielleicht auch eben im Hinblick auf die nächste Wahl wirklich ein Gegengewicht zu Trump bilden könnten? Zeichnet sich das schon ab?
Also es zeichnet sich ab, dass sehr, sehr viele Kandidaten für die Präsidentschaft sich aufstellen lassen wollen. Elizabeth Warren, die schon bei der letzten Wahl heiß gehandelt wurde, hat jetzt am Silvestertag angekündigt, dass sie sich als Präsidentschaftskandidatin aufstellen möchte. Dasselbe gilt wohl für Joe Biden, den ehemaligen Vizepräsidenten. Bernie Sanders hat das auch schon angekündigt. Also das ist so die alte Garde, die auch schon im letzten Rennen mit dabei war. Und dann hat man junge, aufstrebende Kandidaten, die die Demokratische Partei in eine neue Richtung bringen wollen, die auch kritischer ist gegenüber der Politik der letzten Jahrzehnte, an der auch die Demokraten selbst beteiligt waren. Also da ist eine Kluft nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch innerhalb der Parteien. Und die zu kitten wird schwierig. Jetzt kann man sagen, das ist gut für die Demokratie, da gibt es Streit, das muss auch so sein. Oder man kann sagen, das ist eine Blockadepolitik und das führt zu nichts und die Frustration und politische Apathie wächst weiter und damit auch die Krise der Demokratie.
Also wenn eben nicht nur alles auf die Wahlen, dann die nächsten Präsidentschaftswahlen zuläuft, sondern jetzt vielleicht schon in den nächsten 2 Jahren sich noch was bewegen könnte, dann scheint mir die Voraussetzung dafür zu sein, dass im Grunde die Demokraten es schaffen müssten, ins Lager der Republikaner gewissermaßen einen Keil zu treiben und Zweifel zu wecken an diesem Präsidenten. Gibt es da Anzeichen dafür, dass das Lager der Republikaner sich dann nochmal spalten könnte?
Ja, das ist ganz interessant, denn Trump wurde ja von der Republikanischen Partei keineswegs unterstützt im Wahlkampf. Er war eigentlich der Kandidat, den man am wenigsten da im Amt des Präsidenten sehen wollte. Aber sobald er dann an die Regierung kam, hat man sich recht opportunistisch hinter ihm eingereiht. Und da sieht man auch noch keine Auflösungserscheinung. Also viele haben sich im Hintergrund gehalten. Viele sind auch zurückgetreten, haben gesagt, wir halten mal lieber den Ball flach, bis Trump aus dem politischen Geschehen sich zurückziehen muss an irgendeinem Punkt. Und dann können wir vielleicht zurückkehren. Aber es gibt keine klare Opposition innerhalb der Republikanischen Partei. Und ich glaube, dass die Krise der Partei, die man vor 2 Jahren beschworen hat, nur eine verschobene ist und tatsächlich sich Bahn brechen wird. Vermutlich, wenn wir näher zur Präsidentschaftswahl dann 2020 kommen, spätestens aber dann in der möglichen zweiten Amtszeit.
Sagt Boris Fuhrmann, er ist Professor für Politikwissenschaft am Bard College in Berlin. Herr Fuhrmann, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.